Jawohl. Wie hast du da gesagt? Klare, klare, nüchterne, leer. Nüchtern wird sicher zu und her gehen heute Abend. Ob alles so klar ist, weiss ich noch nicht. Wir haben wirklich, wir haben also gemeint, also wo du vorhin gesagt hast, wir haben miteinander gerungen. Und ich denke, ich muss sagen, wir haben gemeinsam gerungen. Miteinander, nicht gegeneinander. Einfach, dass ihr das noch gehört habt. Gut, heute Abend schauen wir diese drei Themen miteinander an. Wir legen den Fokus auf die Gabe der Prophetie, von der Weissagung. Fragen uns ein bisschen, was ist das? Kommt das bei uns auch vor? Gibt es das überhaupt bei uns, so in FEG-Kreisen oder nicht? Wir schauen, den zweiten Fokus setzen wir auf das Thema Zeichen und Wunder. Auch das werden wir anschauen. Vor allem die Frage der Heilung ist sicher eine wichtige Frage. Und dann Fokus 3, Sprachenrede. Und ihr werdet merken, dass, ihr seht das jetzt schon, es ist ein riesiges Themenfeld. Also aus jedem von diesen Themen könntest du locker eine eigene Seminarreihe machen, mit je 6 Übungen. Und wir machen da jetzt einfach alles heute Abend. Darum muss ich ziemlich Gas geben und kann euch auch nicht wahnsinnig überall in die Tiefe führen, sondern muss einfach an gewissen Punkten auch sagen, da sprengt der Rahmen, lese das Manuskript, da steht noch viel mehr drin, wenn ihr euch den wirklich vertiefen wollt. Vielleicht ein paar allgemeine Aussagen zu den Zeichengaben. Zeichengaben gehören zusammen mit der Gabe der Prophetie sicher heute zu den umstrittensten Gaben, die es gibt. Die sind vor allem in den 80er Jahren sehr stark entdeckt worden von Leuten wie John Wimber, Sie Peter Wagner, das sind so die grossen Leute gewesen. Sie haben in den 80er Jahren sehr stark den Ausdruck geprägt, Power Evangelism. Sie haben mit dem gemeint, wenn wir evangelisieren und das Evangelium weitergeben, dann muss Jesus durch Heilige und durch Wunder auch das Evangelium bestätigen. Also es war ganz oft so, dass man Veranstaltungen gemacht hat, wo, eben quasi, wo man gesagt hat, wir müssen schauen, dass Menschen gesund werden. Das ist eine Bestätigung von Jesus, dass das, was er in seinem Wort sagt, wirklich wahr ist. Erst dann sei das alles möglichst kraftvoll. Das sind so, die 80er Jahre, das war so die Zeit, wo vielleicht wieder das erste Mal auch im europäischen Raum Heilungsveranstaltungen, Grossveranstaltungen in sie sind. Also es hat es gesund gegeben, damals in Basel, glaube ich, war das. Gewesen. Mag sich noch jemand erinnern an den Kongress? Es war ein grosser Kongress gewesen, da, ich glaube, fast mit dem Benny Hinn oder so. Benny Hinn, jawohl. Ich mag mich erinnern, das Tran hat gross, damals Jugendzeitschrift, hat grossartige Artikel da geschrieben über die Veranstaltung. Das war so die Zeit gewesen. John Wimber, Sie Peter Wagner. In den 90er Jahren ist dann wie etwas oben drauf gekommen, auf die ganze Bewegung von Heilig, Wunder, Power Evangelism. Die Frage der Prophetie ist ganz stark hier entflammt. Das ist wieder wie neu aufgekommen. Prophetisches Reden, Leute, die aufstehen. Dave, kannst du vielleicht zumachen? Ja, es braucht zwei Sachen für Erweckung, habt ihr das gewusst? Der Heilige Geist und frische Luft. Gut, okay. Also in den 90er Jahren ist das ganz neu aufgekommen. Leute, die aufgestanden sind und angefangen haben, sehr autoritativ im Namen Gottes reden von vorne. Der Herr, so spricht der Herr hat gesagt, das ist Botschaft für dich, das ist Botschaft für euch als Gemeinde. Das ist so in den 90er Jahren sehr stark wieder aufgekommen. Ich werde immer wieder mal gefragt, wo stehst du? Glaubst du, dass Gott auch heute noch durch Träume, durch Visionen, durch Eindrücke zu uns reden kann? Kurz gefasst muss ich sagen, meine Antwort ist ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Gott auch heute noch kann. Durch Eindrücke, durch innere Eindrücke reden, auch durch Visionen und Träume, gerade in der islamischen Welt, tut Gott das anscheinend sehr, sehr oft, wo Menschen keinen Zugang haben zu Gottes Wort und Jesus begegnet dort anscheinend wirklich Menschen Träume. Wir haben ganz viele Zeugnisse, die in die Richtung gehen. Ich glaube auch und erlebe das auch, dass Gott durch bestimmte Eindrücke zu mir redet. Das glaube ich ganz fest, dass wir zum Beispiel uns wählen lassen als Familie von euch, hier in der FEG Gwatt. Das ist nicht zuletzt auch so ein prophetischer Eindruck, den wir einfach hatten, wo ich wieder Eindruck hatte, da tut Jesus die Türen auf. Wird sich der bestätigen, ob es wirklich so ist, dass es von Jesus war? Das können wir im Moment noch nicht sagen, aber das war ein Eindruck, den ich hier hatte. Wir haben uns mal auf das einlassen. Also ich glaube, dass Jesus auch heute noch durch Eindrücke reden kann, das glaube ich. Wenn ich nicht glaube oder schwer in Frage stelle, dann ist, dass Jesus heute noch zur Gemeinde durch Propheten autoritativ redet. Oftmals selbsternannte Propheten. Wir werden ein paar von denen auch anschauen. Da habe ich grosse Mühe. Auch grosse Fragezeichen und grosse Vorbehalte. Das sage ich ganz offen. Da bin ich einfach zu nüchtern und zu geerdet. Als dass ich irgendwo den Eindruck hätte, oh wow, jetzt kommt der Hansli Meier von hinter Pfupfingen, der grosse Prophet aus dem Amerikaland, und der sagt uns jetzt, was durchgeht. Nein, sorry, da habe ich ein Problem. Da habe ich Mühe. Persönlich muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass Gott zu mir in erster Linie immer wieder durch die Bibel redet. Ich merke, da habe ich einfach ganz viele Fragen, zum Vornherein schon nicht. Also die Frage ist das wirklich dein Reden her? Vielleicht ein paar Aussagen von grossen Leuten in der Prophetenbewegung, die mich immer wieder irritieren. Da ist der Guy Gévrol, er ist Verfasser vom Buch «Der Toronto-Säge». Er schreibt über seine persönliche Erfahrung mit Toronto und sagt, ich fiel wieder hin. Und als ich da lag, sagte ich, Gott, es ist mir egal, ob du das bist oder nicht. Ich bin so müde, ich werde hier einfach liegen bleiben. Gesundheit. Ist jetzt da ein prophetisches Nüsse gewesen? Keine Ahnung. Okay. John Arnott, er ist Prediger von der Vineyard-Gemeinde in Toronto, von der Gemeinde, wo der Toronto sei gar noch dazu mal aufgekommen ist. Er schreibt in einem von seinen Büchern, Herr, warst das wirklich du? Oder bin ich nur umgefallen, weil ich es so total wollte? Because I wanted it so badly, schreibt er. Denke ich, oh, wenn ich das lese, denke ich, ui, das würde mich, glaube ich, irgendwo sehr mir schwerfallen. Wenn ich nicht wüsste, ist jetzt das Jesus oder nicht, da hätte ich ein Problem. Der Lauren Cunningham, Leiter von IMEM, Jugend mit einer Vision, hat sein Buch, seine Lebensgeschichte, wo er ganz oft von Träumen, von Visionen und so weiter schreibt, hat er betitelt mit dem Titel «Bist du es, Herr?». Das sind so Sachen, und ich denke, das macht mir Mühe. Ich bin froh, beim Reden Gottes in mein Leben hinein, dass die Frage in den seltensten Fällen ich muss stellen. Ich habe zweimal erlebt, ganz stark, dass Jesus wirklich direkt in mein Leben hineingeredet hat. Eine Situation war, wo ich wirklich nach etwa 2 Jahren Pastor war, total am Boden war, wo ich gesagt habe, Herr, ich gebe auf, ich mag nicht mehr, ich bin anscheinend kein Pastor. Mir ist von verschiedensten Seiten immer wieder gesagt worden, du bist halt noch jung. Weißt du, bist halt noch jung, wenn du mal so alt bist wie mir, dann weisst du es dann auch und so. Und ich bin immer wieder ausbremst worden, ich hatte auch Mühe und dann habe ich gesagt, Herr, ich mag nicht mehr, jetzt musst du zu mir reden, irgendwie, ich weiss nicht wie, aber du musst mir begegnen. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich sonst nie mache, so den Blindflug durch die Bibeln oder einfach 7-mal die Bibel drüllen, dass du nicht mehr weisst, wo ist AT und NT und dann irgendwo aufschlagen, Finger drauf und da ist Gottes Rede zu mir. Und da ist der Text, den ich gelesen habe. Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Heiden habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Mich hat schier aus den Socken gehauen, als ich das gelesen habe. Dann heisst es, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Für mich ein unglaublich starkes Reden Gottes gesehen in mein Leben hinein. Und ich habe gewusst, theologisch habe ich genau gewusst, das sagt Gott nicht mir, das sagt Gott eigentlich Jeremia. Aber in dem Moment war das Reden Gottes in mein Leben hinein. Es hat mir so Mut gemacht. Das zweite Leben war eine Situation in der Gemeinde, wo ich ganz, ganz schwer hatte mit einer Person, wo mir einfach das Leben wahnsinnig schwer gemacht hat. Und ich habe gemerkt, wie ich wie eine Haltung reinkomme gegenüber der Gemeinde. Herr, ich habe so Mühe mit der Gemeinde, die Gemeinde ist schlecht, die Gemeinde ist mühsam, das ist einfach eine elende Gemeinde und so weiter. Und ich habe angefangen richtig zu schimpfen über die, du kennst es, gell? So, ich habe einfach über die ganze Gemeinde gefuttert, oder? Und wieder ein Moment, wo ich gesagt habe, Herr, ich mag nicht mehr, es schießt mich an, es stinkt mir, du musst zu mir reden. Und ich lese wieder, schlage die Bibel auf, 2. Mose, eine Situation, wo beschrieben wird, dass der Mose ein ernstes Buff hat mit dem Volk Israel. Ich habe das gelesen und gedacht, ah, das ist Gottes Rede für mich, genau so geht es mir auch her, super. Das gleiche Erlebnis, das ich schon hatte, da mit auch noch dazu mal mit Jeremia. Genau so geht es mir auch. Jawohl, ich sehe mich da drin und so. Und dann sagt Gott in dem Text: Weißt du was, Mose? Ich verstehe dich so gut, dass du das Buff hast mit der Gemeinde, dass du die Schnauze gestrichen voll hast. Jetzt machen wir es so: Ich vernichte das ganze Volk und dann lasse ich aus dir ein neues Volk entstehen. Dann bin ich da gehockt und denke, das ist jetzt komisch. Was will Gott mir sagen? Und dann kommt der Vers. Der Mose betet nämlich dann und sagt: Herr, willst du wegen der Sünde eines Mannes die ganze Gemeinde verurteilen? Und ich wusste, da ist Gottes Rede für mich. Dani, willst du wegen der Sünde oder wegen dem Problem mit einer Person den Stab brechen über die ganze Gemeinde? Das ist nicht fair. Du machst so viele Leute schlecht vor Gott, für dich selber, obwohl es nur ein Mensch ist, der dir ein Problem macht. Das kann es nicht sein. Ich war tief betroffen, bin hier auf die Knie, habe Buße und gesagt: Herr, es tut mir leid, ich habe eine falsche Haltung gegenüber meiner Gemeinde. Und das war für mich auch so ein Reden in meinem Leben, in dem ich gemerkt habe, Gott will mir korrigierend etwas sagen. Also, ich habe gewusst, der Text redet von Mose, der Text redet von Israel, aber Gott redet in mein Leben hinein. Wir haben noch viel mehr so Erlebnisse gemacht. Claudia, mag ich mich erinnern, meine Frau, ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert aus der Gemeinde, die ich da erzählt habe. Die hat einen Artikel gelesen vor vielen, vielen Jahren zu Brienz, am Brienzersee, im Camping. Ich weiss bis heute nicht mehr, um was gegangen ist in diesem Artikel. Sie weiss es auch nicht. Sie weiss es nicht mehr. Es war ein Lydia-Artikel. Aber sie hat den Artikel gelesen und ist in Tränen ausgebrochen, hat sich etwa eineinhalb Stunden lang fast nicht mehr beruhigen können. Ich bin daneben gehockt und dachte, meine Güte, was ist los? Meine Frau, ich kenne sie gar nicht mehr. Und Jesus hat so etwas deutlich aufgezeigt in ihr, seelsorgerlich etwas, was sie aufschaffen muss. Und sie sagt bis heute, ich weiss nicht mehr, um was in dem Artikel gegangen ist, ich weiss nur, es ist überhaupt nicht um das gegangen, was Jesus mir aufgezeigt hat. Aber Jesus hat mir das aufgezeigt, durch den Artikel. Da hat Gott ihr Leben hineingeredet. Also, bei allem, was ich jetzt sage, bitte vergesst das nicht. Ich glaube, dass Jesus uns auch heute noch übernatürlich begegnen kann und übernatürlich unser Leben hineinreden kann. So viele Vorbemerkungen. Jetzt Thema Prophetie, Fokus Prophetie. Die Gabe der Prophetie spielt heute in der charismatischen Bewegung eine enorm zentrale Rolle. In den letzten Jahren ist in diesen Kreisen das prophetische Amt ganz neu entflammt. Im Dienst von einem, im Sinn von einem Reden für Gott, wo oft über die Bibel ausgeht. Beispiele von so modernen Propheten sind Männer wie Paul Cain, Kenneth Hagin. Er lebt nicht mehr, er ist 2003 gestorben, aber er ist der Vater der sogenannten Glaubensbewegung. Ihn werden wir nächstes Mal noch ein bisschen anschauen. Der Rick Joyner, der John Paul Jackson, dann zeitgenössische Leute, Patricia King, der Bill Johnson, die von euch, die schon etwas gehört haben von Reading, er ist der Leiter dort. Das sind so zeitgemäße Propheten. Prophetie wird da verstanden als ein direktes Reden Gottes in konkrete Situationen hinein, in Länder, in Organisationen oder ins Leben von Menschen hinein. Das kann so weit gehen, dass man einem Herausgeber von einer charismatischen Zeitschrift, die vor einem finanziellen Ruin steht, ratet: Gott sagt dir, du sollst expandieren. Rede Gottes. Wir wissen, du stehst vor einem Konkurs, aber Gott sagt, du sollst expandieren. Das kann sein, dass man über Länder, über Organisationen Prophetien ausspricht. Gott wird Deutschland ganz mächtig brauchen für eine neue Erweckung oder Gott wird die Schweiz brauchen und so weiter. Mitunter redet man auch ganz persönliche Sachen in der Prophetie an. Das kann von weitläufigen und recht unkonkret gehaltenen Aussagen: Gott will dich mächtig salben, Gott will dich brauchen und zum Segen setzen. Das kann von dem bis hingehen zu ganz konkreten Sachen, dass man einem kinderlosen Ehepaar prophezeit, ihr werdet bald Kind haben. Habe ich erlebt. Bis heute ist kein Kind da, aber da hat jemand die Prophetie ausgesprochen über ihn. Da kann sein, dass man Gemeinden prophezeit, bald kommt die grosse Erweckung. Da kann sein, Beispiel aus einer charismatischen Gemeinde in der Ostschweiz, der Frank kennt sie auch, da wird einem Jurastudent prophezeit: Der Herr sagt dir, brich dein Jurastudium ab, studiere Medizin. Der Herr sagt das. Eben, ihr müsst euch vorstellen, das sagt nicht irgendjemand, das sagt Gott in dein Leben hinein. Jetzt, was machst du mit dem als junger Mensch? 3, 24. Das ist schon noch heftig, oder? Prophetie können sich da ganz verschieden äußern. Beim Prophet, das kann durch ein inneres Bild sein, das kann durch Wort sein, das er konkret hört, das kann durch körperliche Schmerzen sein. Ich kenne eine Frau zum Beispiel, eine Freundin von uns, der hat eine Freundin gesagt, Gott hat mich in einem Bild gesehen, hat mir ein Bild gegeben, wo ich gesehen habe, wie du aus dem und dem Haus zum Fenster rausgeschaut hast. Im Dorf. Und Gott sagt dir durch das Bild, ihr werdet in dem Haus wohnen. Innerhalb von einem Jahr, von den nächsten zwei Jahren. Gott, Jesus will euch das Haus geben. Heute, 13 Jahre später, unsere Kollegin hat uns das freudestrahlend gesagt, Gott hat uns ein Haus geschenkt. In zwei Jahren werden wir da innen wohnen. Heute, 13 Jahre später, lebt die Familie in der Innerschweiz. Die haben nie auch nur einen Fuss in das erwähnte Haus gesetzt. Wenn ich frage, was ist jetzt mit dem? Dann kommt einfach nichts. Nichts. Das stinkt mir. Ich hätte viel lieber, sie würde sagen, es war ein Blödsinn gewesen. Hat nicht Gott gesagt. Ist aus uns selber rausgekommen oder aus dieser Freundin rausgekommen. Aber da kommt nichts. Finde ich schade. Ein anderes Beispiel aus der Seelsorgepraxis. Der Seelsorger empfängt das Bild. Der Ratsuchende sitzt vor ihm. Der Seelsorger empfängt das Bild. Das ist im Fall nicht Schmäh. Das sind Sachen, die wahr sind. He? Er empfängt das Bild, wie Gott ihm als Seelsorger ein Leber in die Hand gibt. Ein Leber. Der Seelsorger fragt, Herr, was soll das bedeuten, das Bild? Die Antwort von Gott, lies von hinten. Also nimmt er das Wort Leber und liest es von hinten, Rebell, und sagt dem Ratsuchenden, du hast einen rebellischen Geist. Dass Gott sich anscheinend überhaupt nicht um Orthographie kümmert, dass man rebellisch mit zwei L schreibt und nicht mit einem L und so Sachen. Da spielt alles gar keine Rolle. Ja, da fällt mir schwer. Ein anderes Beispiel, das wir gerade anschauen, jetzt in einem Video, da ist Jessa Bentley. Sie ist die zweite Frau von Todd Bentley und sie gibt in dem Video eine Prophezeiung weiter. Und wir schauen uns in einem Video an, wie das aussieht. Das ist ein exemplarisches Beispiel darüber, wie in der charismatischen Welt, und wir reden jetzt nicht von einer gemäßigten charismatischen Gemeinde, verstehen wir richtig, wir reden von extrem charismatischen Kreisen, wie da so eine Prophetie abläuft. Das Video ist in Englisch, aber ich sage euch kurz, um was das geht. Sie erzählt in dem Video, dass sie einen Traum hatte und in dem Traum redet der verstorbene Oral Roberts, er ist in der charismatischen Szene so etwas wie der Gottvater von der Charismatik, er redet in dem Traum mit ihrem Mann, mit dem Tod. Und anschliessend wendet sich der Oral Roberts ihr zu, der Jessa, und hebt ihre Hand über die Augen und sagt, was siehst du? Und sie sagt, ich sehe nichts, du hast die Hand über meine Augen. Dann sagt er nochmal, was siehst du? Und dann sagt sie, wie sie plötzlich einen weißen Elefant gesehen hat, der tanzt hat, und einen goldenen Löwe. Und sie erzählt das so in dem Video und leitet nachher die Prophetie aus und sagt dann, Gott will uns mit dem Bild zeigen, dass wir im Glauben und nicht im Schauen sollen wandeln. Das ist okay. Meine Frage ist, warum sagt da Gott durch so einen Elefanten- und Löwentraum? Das steht nämlich auch in der Bibel. 2. Korintherbrief, wir sollen im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Aber dann sagt sie, der Elefant ist ein Bild dafür, dass das, was in der Erweckungsveranstaltung in Lakeland passiert ist, in einer grossen Erweckung, die übertragen worden ist, wo der Todd Bentley, ihren Mann, maßgeblich daran beteiligt war, dass da ganz einen grossen Einflusswert hat für die Gemeinde Jesu. Lakeland sei nur der Anfang gewesen, es werden noch viel mehr so Sachen passieren und Gott will ihren Mann auch natürlich da drin brauchen und ihren Mann bestätigen und so weiter. Okay, das sagt sie. Schaut euch die Prophetie kurz an und bitte verschreckt nicht, wenn Jessa Bentley ungefähr bei 2 Minuten 45 plötzlich anfängt, ganz komisch den Kopf zu bewegen. Lasst da einfach mal auf euch wirken, was da abgeht. Okay, jetzt könnt ihr mal das Video ablaufen lassen.
And I'm gonna have my wife Jessa
Also er sagt jetzt, erzählt, ich will meine Frau Jessa bitten, dass sie führen kommt. Sie hat einen Traum gehabt. Und ich sage euch dann, was Gott mir gesagt hat.
That's going to release the greatest miracle anointing for the church.
Und da wird das größte Wunder für die Gemeinde Jesu überhaupt wird da freigesetzt werden.
Jessa.
Das ist also seine Frau, seine zweite Frau.
So a couple of nights ago, I had a dream where Oral Roberts was speaking to Todd. I didn't understand what they're saying, but I remember they were talking. And then he looked over and he saw me and he stopped and he ran over to me and he put his hands over my eyes and he said, "What do you see?" And so I looked and I didn't see anything at first. And then all of a sudden I saw this elephant racing across my eye. And Oral Roberts said, he put his hands over my eyes and said, "What do you see?" And I said, I didn't see anything at first, and then all of a sudden I saw this elephant racing across my eyes, and it was dancing, it was going crazy.
So elephant,
it,
just,
it had this big smile, and it was just going crazy, and I said,
it's a wild elephant,
I see a wild elephant.
Dann zeigt sich ein wilder Elefant.
I said, what's with the elephant? He said, exactly, what is it with the elephant? And then I looked again, and in that vision, what was highlighted was the trunk of the elephant. I said, "It's the elephant nose." And he said, "Yes."
I said, "It's discernment."
And he said, "Exactly." And then he says, "Do you see the lion?" And I closed my eyes again, and then I saw the lion. And the lion, it was just a golden lion, and I woke up. And when I woke up, literally, I woke up in the middle of the night, and I just felt like the Lord was highlighting things to me about the dream. And in the dream, I thought it was pretty ironic that Oral Roberts put his hands, he covered my eyes and said, "What do you see?" And I thought that was interesting because he's covering my eyes. What do you see? And I felt like the Lord was saying that even more so now for the church today, we need to walk by faith and not by sight. What do you see? You know, I didn't see anything at first until I really looked and I pressed in, you know, and I saw the wild elephant. And so when the elephant came running in and I said, "What is it with it?" So it's almost like, what's with walking by faith? How do you walk by faith and not by sight? By discerning the times and the seasons, just like the sons of Issachar, discerning. That's what gives you hope when you're walking through a hard time, okay. And you're, you know, walk by faith when everything around you looks dark and dim, is discerning the times and seasons by getting a hope from God. Getting a hope from God to be able to see, to discern the times and the seasons that's ahead of you. And the thing about the elephant, it wasn't just an ordinary elephant. It was a wild elephant, a wild elephant. It was radical, 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 radical. And the elephant means a great impact. And I really felt like what happened in Lakeland was just the beginning. It's just an introductory. It's just an introduction. Just a table of contents of what's to come. And I felt like the great impact is greater, greater, greater. It's the great impact. And the greatest impact that you can have is bringing the kingdom of God to earth. It's to give an encounter of Jesus Christ to every single person. That's the greatest impact we can have. The great impact is the great revival. It's the great harvest. And it's going to be wild, wild. It's going to be much greater than it was before. Much greater. And the next thing, the last thing about the dream is once we as a church pray for revival and seek revival, that it becomes a lifestyle, just like Todd was saying, a lifestyle, not just something we contend for, we want, but a lifestyle, that we live in a culture of revival, then boldness is released upon the church. And that was the lion when he said, "Do you see the lion?" Because we need the wild elephant first before we can get the lion. And then that's where the boldness of the church is released. Oh.
Shika.
Okay.
Was
denkt ihr, wenn ihr das so hört? Oder wenn ihr das so seht? Das geht ja euch ab. Ganz kurz. Ein paar Stimmen von euch. Was empfindet ihr? Okay. Also, okay, Job. Man liest bei den Propheten nie, dass die in der Bibel, dass ein Prophet irgendwie so einen Job gehabt hätte, wie die wie die Frau. Jawohl. Sonst, was denken da? Sieht inszeniert aus. Also ist extrem befremdend, oder? Extrem befremdend. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin fromm. Und schaue das an und denke schon, oh je, meine, ich weiss nicht, wie meine ungläubigen Freunde würden reagieren auf das. Die würden sagen, die hätten nicht alle Latten am Haken oder so. Aber für Jesus, jemand hier mitnimmt für Jesus zu gewinnen, ist nachher vorbei, oder? Man muss dazu wissen, 2000, sie redet ja von Lakeland und sagt, da, was dort passiert ist, das ist nur der Anfang. Gott hat ihr gezeigt, da, was in Lakeland passiert ist, das ist nur der Anfang von einer ganz grossen Erweckung. In Lakeland 2008 ist ein riesiger charismatischer Event gelaufen, wo via weltweit, via Video und Internet übertragen worden ist. Man hat gesagt, nebst etwa 800 Heiligen sind mindestens 30 Leute aus den Toten auferstanden. Der Todd Bentley, ihren Mann, hat das offiziell so gesagt. Wir haben wieder einen, der aus den Toten auferstanden ist. Das ist jetzt etwa Nummer 30. Er war der Macher von dieser Erweckung. Im Nachhinein ist dann rausgekommen, dass er während dieser Zeit schon in einer Beziehung gelebt hat mit seiner jetzt zweiten Frau, mit der Jessa, eben mit der. Sie war hier eine Mitarbeiterin von ihm. Seine Frau war mit dem Kind zu Hause. Er hatte eine Erweckungsveranstaltung, hatte schon ein Geschleik mit dieser Frau. ABC, die Sendung Nightline, das ist vergleichbar mit unserem 10 vor 10, die haben hier in Auftrag gegeben, dass man die Heiligen überprüft. Von 800 Heiligen haben sie keine einzige bestätigt bekommen. Und der Todd Bentley hat in Lakeland mehrmals gesagt, er habe Visionen von einem Engel, der Emma geheißen. Und das hat ihm natürlich von evangelikaler Seite sehr viel Kritik eingebracht, also dass ihm ein Engel erscheint und Botschaften weitergibt und so. Ich glaube, die Frage ist sicher berechtigt, ob da nicht nachträglich mit einer Prophetie plötzlich etwas soll abgesegnet werden, wo eigentlich Lug und Trug war, Lakeland. Lug und Trug, es entpuppt sich, das ist eine riesige Veranstaltung, wo alle drauf fliegen. Es kommt aus, es ist alles mehr oder weniger erlogen. Was macht man? Statt zuzugehen, Leute, es war eine Show, tut uns leid, wir haben da in das Licht gefühlt, tritt eine Prophetin auf und legitimiert das alles im Nachhinein mit wildem Kopfschütteln. Das macht mir Mühe. Ich glaube, dass ich diese Sicht von Prophetie nicht teile, das muss ich auch wahrscheinlich nicht erklären. Ich habe den Eindruck, wir erleben innerhalb der charismatischen Bewegung vieles, was ich heute als Missbrauch empfinde im Bereich Prophetie. Das ist mir wichtig, dass ihr das einfach einmal gesehen habt. Wie verstand ich, der Dani, wie verstehe ich Prophetie? Für mich ist die Gabe der Prophetie einmalig, auch noch dazumal in der Bibel, die Fähigkeit, Gottes Wort zu empfangen und weiterzugeben. Das ist der typische Prophet im Alten und im Neuen Testament. Er kommt zwar Gottes über und verkündigt es. Beispiel wäre der Prophet Agabus in der Apostelgeschichte, wo eine Hungersnot voraussagt. Ist übrigens das einzige Beispiel von einer situationsbezogenen Prophetie im Neuen Testament. Wir haben sonst keine einzige, wo situativ etwas wirklich vorausgesagt worden wäre. Anderes Beispiel wären sicher Propheten im Alten Testament. Sie haben übrigens nicht den Propheten im Neuen Testament entsprochen, sondern sie haben viel mehr die Rolle eingenommen im AT, wo die Apostel im NT haben. Geistliche Leiter, Leitungsführungspersönlichkeiten, das sind Propheten im Alten Testament gewesen. Heute, glaube ich, gibt es die Prophetie, Gabe von der Prophetie immer noch. Ich würde heute sagen, jemand, der eine prophetische Gabe hat, hat die Fähigkeit, Gottes Wort und Gottes Weisheit gegenwärtig, hautnah und mit praktischem Bezug wichtig zu machen. Im Blick auf, im Sinn von Ermahnung, Vorhandenes wichtig machen, können hineinlegen, etwas hineinlegen in eine konkrete Situation. Ich bringe euch ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist der Charles Spurgeon. Er war ein grosser Prediger. Er hat 1860 dort umeinander, hat er in London gelebt. Spurgeon, sagt euch da etwas? Charles Spurgeon, okay, grosser Verkündiger, London Tabernacle Church, Baptistengemeinde. Und von ihm wird erzählt, dass sich am 23. Juli 1864 eine Frau entschlossen hat, aus Neugierde einen Gottesdienst zu besuchen in dem Tabernacle, in dieser Gemeinde. Ihr Mann ist regelmäßig dorthin gegangen. Sie hat eigentlich gespottet über das Spurgeon und hat gesagt, ja, da ist doch ein Habasch, mit dem kannst du doch nichts anfangen. Aber sie ist dann gegangen, aus Neugierde. Und sie hat nicht wollen erkannt werden. Also hat sie sich verkleidet und hat Platz gesucht auf der obersten Empore. Und wo sie den Saal betritt, verkleidet, fängt das Spurgeon gerade an, den Bibeltext zu lesen, den er darüber predigen will. Und er fängt an, den Bibeltext zu lesen, und zeigt die Richtung von dieser Frau und liest: Komm herein, du Weib Jerobeams. Was stellst du dich denn fremd? Was verstellst du dich? Ich bin mit harten Worten zu dir gekommen. Man kann sich vorstellen, wie die Dame unter ihrem Schleier und unter ihrem Mantel rot geworden ist, zumal das Börtchen im Laufe seiner Predigt dann gesagt hat: Ich glaube, es sind einige unter uns da, deren Charakter und Verhalten ich genau so beschrieben habe, dass sie wissen, dass sie gemeint sind. Ich vermute nicht, dass sich heute Abend hier jemand verkleidet hat. Obwohl auch das vorkommen kann. Der Arbeiter, der vielleicht Angst hat, ausgelacht zu werden, kommt vielleicht verkleidet. Oder der Pfarrer, dessen Gewissen nicht ruhig wäre, wenn er hier gesehen würde. Ganz gleich, wer du auch bist, ob verkleidet oder nichts, deine Verkleidung nützt dir nichts, wo das Evangelium gepredigt wird. Gott kennt dich. Gott findet das Denken und Trachten deines Herzens heraus. Er wird dich finden, egal wie sehr du dich verkleidet hast. Und er wird dir zeigen, wer du wirklich bist. Die Frau ist da gekommen. Der ist eine Welt zusammengebrochen. Die hat das Gefühl gehabt, der Mann da unten, der vor 8000 Leuten redet, der redet nur zu mir. Ich meinte, sie hätte später zum Glauben gefunden. Das Spurgeon selber hat erst sehr viel später von dem erfahren. Er hat nichts von dem gewusst. Er hat gar nichts von dem gewusst. Vielleicht ein zweites Beispiel. Ein Beispiel aus dem Bund FEG. Der Gust Ledergerber, Pastorenkollege von mir, erzählt mir, dass er eine Predigt hat in der Gemeinde über die Geschichte im Neuen Testament, wo Gott Leute einlädt, kommen doch zu meinem Fest und so weiter. Und dann sagt er erst, ja, ich kann gerade nicht kommen, ich muss zuerst da und da machen, dann gehen sie zum Nächsten und der sagt, ich muss zuerst da und da machen und der Dritte hat auch noch eine Ausrede und so. Und der Gust predigt einfach über den Text. Einfach ganz normal. Nichts Schlimmes, nichts Spezielles. Eine scheiss normale Predigt. Ganz normal. 0815. 3 Punkte, jawohl. Wie immer. Gute Predigten haben immer 3 Punkte. Auf jeden Fall geht der Gust nach dem Gottesdienst raus, gibt den Leuten die Hand und ein Mann stürmt auf ihn zu, ein wildfremder Mann, war noch nie im Gottesdienst gewesen, und sagt dem Gust: Woher kennst du mich? Der Gust sagt: Ich kenne dich nicht, bist das erste Mal da. Ja, woher kennst du mich? Völlig aufgelöst, entrüstet. Woher kennst du mich? Der Gust sagt: Ich kenne dich nicht. Sagt der Mann: Das, was du heute Morgen gesagt hast, das ist mein Leben. Das ist mein Leben, haarklein, bis in die kleinsten Details. Was muss ich machen? Der Gust sagt: Nimm Jesus an. Der Mann bekehrt sich praktisch auf den Stegen. Was ist das? Wenn nicht prophetisches Reden. Drittes Beispiel aus der Seelsorge. Da hockt jemand vor einem, ein Ratsuchender stellt einem eine Frage, schildert sein Problem und du hast keine Ahnung, wie du dem helfen sollst. Keine Ahnung, wie du dem auf den Grund gehen sollst. Dann sagst du miteinander: Komm, wir beten mal, lass mich mal beten, einen Moment ruhig, einen Moment Stille haben. Und auf das Mal aus dieser Stille heraus stellst du einem Ratsuchenden eine Frage, die absolut nichts mit seinem Problem offensichtlich zu tun hat. Also, wenn einer kommt, der abgemagert ist auf 25 Kilo, und dich fragen: Ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Und du sagst: Könnte echt dein Problem sein, dass du eine Essstörung hast? Dann ist das relativ naheliegend, oder? Okay. Aber wenn du eine Frage stellst in eine Lebenssituation, die absolut offensichtlich keinen Bezug hat, und der Ratsuchende bricht zusammen und sagt: Woher weißt du das? Dann denke ich, das ist prophetisches Reden. Da kommt für mich übrigens auch die Gabe, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. das sind für mich so Gaben von der Prophetie, die in der Seelsorge zum Spielen kommen. Wo jemand auf einmal Fragen stellt oder etwas sagt, wo in eine Lebenssituation ganz konkret reinredet. Darum glaube ich, ja, die Gabe von der Prophetie, die gibt es heute noch. Wenn wir schauen, wie der Prophet im Alten Testament, was er für einen Dienst hatte, merken wir, er hat vor allem drei Aufgaben gehabt. Drei Punkte. Israel auf Sünde hinweisen, zur Umkehr und zur Buße auffordern und an die Bundesverheißungen Gottes erinnern. Sie waren eigentlich Wächter, Gerichtsmann und Bußprediger. Viel mehr da als Zukunftsschauer. Die haben nicht irgendwie einfach etwas erzählt, was passieren wird oder so. Die haben ganz anders geredet. Auch der Paulus sagt, Prophetie soll, Weissagung soll ermahnen, erbauen, soll trösten, soll helfen. Prophet sein im Alten Testament war ein schwerer Dienst, unangenehm, mitunter lebensbedrohlich. Wenn man die Männer in der Bibel anschaut und vergleicht mit dem Prophetenboom, den wir heute erleben, dann findet man da nur schwer Parallelen. Im Alten Testament war das Erkennungsmerkmal für einen falschen Prophet, dass er entweder prophezeit hat und es ist nicht eingetroffen, dann haben die Leute gewusst, das ist ein falscher Prophet. Oder es ist zwar eingetroffen, was er gesagt hat, aber es hat dazu geführt, dass das Volk sich von Gott abgewendet hat. Das ist komplett falsch geschrieben. Abgewendet, dass sich das Volk von Gott abgewendet hat. In beiden Fällen hätte der Prophet gesteinigt werden sollen. Wenn ich heute denke, was ich schon alles gehört habe an Prophetien, was da schon alles umeinandergebrünzelt worden ist, was überhaupt nicht eingetroffen worden ist, muss ich sagen, manch einer von denen würde im Alten Testament nicht mehr leben. Schon lange nicht mehr. Da denke ich, das ist wichtig. Wenn wir auch die Praxis der heutigen Propheten vergleichen mit den Propheten im Alten Testament, mit den falschen Propheten, gibt es doch zum Teil erstaunliche Parallelen. Also da gibt es zum Beispiel den Claudio Freison, gibt Prophetien von sich, während er trunken ist im Geist. Also wie man euch vorstellen, das ist ein Torkeln, wie wenn er einfach zu viel Alkohol getrunken hat, aber ist quasi vom Heiligen Geist. Das ist eines der Phänomene, die im Zusammenhang mit dem Toronto-Sägen hier auftreten ist. Hört mal, was Gott im Alten Testament sagt über Propheten, die falschen Propheten. Er sagt, auch diese wanken vom Wein, sie taumeln vom Rauschtrank, Priester und Prophet. Wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln, sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen. Eine unglaubliche Show. Als ich sie gesehen habe, die Jessa, ist mir der Vers in den Sinn gekommen, ich dachte, hallo, was geht da ab, was wird da beschrieben vom Alten Testament her? Wenn wir darauf schauen, wie finanzstark die neuen Propheten sind, dann bin ich hin. Ihr glaubt nicht, was da Kohle rum ist, was da Geld rum ist. Millionen, Millionen. Die Leute haben Millionen im Sack. Im Namen Jesu sammeln die Spenden für sich selber. Und da sagt Gott im Buch Jeremia, darum werde ich ihre Frauen anderen geben, ihre Felder anderen Besitzern, denn vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle ungerechten Gewinn, vom Propheten bis zum Priester üben sie alle Falschheit. Die neuzeitlichen Propheten weissagen meistens auch absolut positivistisch, immer nur positiv. Es kommt alles gut. Eben, grosse Erweckung wird kommen, der Herr wird dich brauchen. Ich mag mich erinnern, einmal an einer Konferenz, wo ich war, habe ich mit jemandem geredet. Und auf das Mal legt er mir die Hände auf und sagt, der Herr hat Grosses mit dir vor, der Herr wird dich segnen, der Herr wird dich brauchen, der Herr hat dich so begabt. Und es ist eine Endsprophetie gekommen und ich bin da gehockt und habe gedacht, ey Kollege, du kennst mich überhaupt nicht, du hast keine Ahnung von mir. Und ich bin eigentlich, ich will gar nicht Grosses, ich bin eigentlich so glücklich, ich bin ein kleines Pastorle und diene da meine 100 Leute, das ist schon okay. Was will ich jetzt da? Nur positivistisch. Es hat Sachen gegeben, die man hätte sagen können im selben Moment, in mein Leben hinein. Wo man hätte sagen können, Dani, da gibt es Punkte, die man Ordnung machen in deinem Leben. Ich habe gewusst um diese Sachen. Ich habe genau gewusst um diese Sachen. Komischerweise ist von dem nichts gekommen. Das hat er nicht angesprochen. Ich hätte erwartet, wenn Gott zu mir redet in dem Moment, hätte er mir ordentlich die Kappe geputzt und gesagt, geh heim. Und kümmere dich mehr um deine Frau und um deine Kinder, zum Beispiel. Da wäre dran. Gott warnt auch immer wieder vor falschen Propheten. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie täuschen euch. Sie reden das Gesicht ihres Herzens, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Und im Jeremia 23 sagt Gott, ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen, mir träumte, wie lange noch? Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, die Lüge weissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind, beabsichtigen sie etwa, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen, durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über den Baal vergaßen? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam, spricht der Herr. Ich denke, das sind wichtige Verse, wo Gott schon sagt, hallo, Träume und Visionen, das ist alles gut und recht, aber da steckt auch ein bisschen Gefahr dahinter. Passet auf. Redet Gott auch heute noch durch Träume und Eindrücke? Wie gesagt, meine Antwort, ja. Absolut ja. Ich würde das auch als prophetisches Reden bezeichnen. Es gibt auch Menschen in der Gemeinde, die immer wieder mit Eindrücken und Fragen kommen und sagen, könnte es sein, dass Gott mir das gezeigt hat? Das gibt es. Ich selber habe auch Eindrücke, wo ich mich ihnen stellen muss und wo ich mich frage, hat Jesus, will Jesus mir oder meiner Gemeinde etwas sagen? Allerdings ist es so, dass prophetisches Reden immer geprüft werden muss und prüfbar sein muss. Wenn es um Gemeinde geht, dann ist die Gemeindeleitung verantwortlich, so Eindrücke zu prüfen. Ich kenne mehrere Menschen, die diese Gabe haben, die die auch auf feine, gute Art und Weise ihrer Gemeinde ausleben. In Zwilchingen haben wir jemanden, wo immer wieder ein alter Mann, der immer wieder gekommen ist in unsere Gemeindeleitung und gesagt hat, ich habe etwas auf dem Herz, ich will euch das weitersagen als Gemeindeleitung und hat uns das gesagt. Und hat nachher immer wieder gesagt, wenn ihr damit macht, ist eure Verantwortung. Ihr seid Leiter der Gemeinde. Prüft da. Ich weiß nicht, ob es von Jesus ist, aber ich habe ganz einen starken Eindruck. Nehmt es mit. Oftmals haben wir gesagt, das ist Rede Gottes in unsere Gemeindesituation rein. Das dürfen wir nicht einfach ignorieren. Prophetisches Reden. Wichtig, das Reden ist aber nie gleichbedeutend mit Gottes Wort oder geht gar über Gottes Wort aus. Paulus sagt, wir sollen die Weissagung nicht verachten, wir sollen aber auch Geister prüfen. Und ich denke, da drin, die Waage zu behalten, ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel geht selbstverständlich davon aus, dass es auch falsche Propheten gibt, die unter frommem Deckmantel Gemeinde unterwandern wollen. Und mit dem rechne ich wirklich, dass auch in der Gemeinde Jesu manchmal sehr fromm daherkommt, aber absolut nicht geistlich ist. Das ist einfach so. Vielleicht die Frage, wie soll ich damit umgehen, wenn Gott zu mir geredet hat? Ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Wie gehe ich mit dem um? Ich würde Folgendes sagen. 3 Punkte. Wenn es Gemeinde betrifft, wenn du das Gefühl hast, Gott hat mir etwas gesagt über Gemeinde. Wenn es Gemeinde betrifft, red unbedingt mit der Leitung darüber. Sag, was du meinst, dass Gott dir offenbart hat und dann überlass dem Urteil der Gemeindeleitung, was sie damit machen wollen. Sie sind vor Gott verantwortlich dafür, nicht du. Deine Verantwortung ist, dass du es der Gemeindeleitung sagst. Aber die Gemeindeleitung steht in der Verantwortung vor dem Herrn. Wir müssen uns verantworten für das, was passiert in der Gemeinde. Sag es uns, das ist ganz wichtig. Dann können wir es prüfen und können reagieren. Und du bist nachher wie entlastet und frei und kannst sagen, ich habe meine Arbeit gemacht, ich kann es weitergeben. Wenn es dich persönlich betrifft, wenn du den Eindruck hast, Gott hat persönlich in mein Leben hineingeredet, red mit einem guten Freund, der dich gut kennt und such dir einen guten Ratgeber. Was meint er dazu? Was ratet er dir? Wie beurteilt er den prophetischen Eindruck, den du selber hast im Licht der Bibel? Hast du zum Beispiel den Eindruck, Gott ruft mich an den Südpol, in die Antarktis, den Kühlschrank verkaufen? Gott hat mir das gesagt. Vielleicht solltest du mit einem Kollegen darüber reden, ob das echt wirklich eine Prophetie von Gott ist. Vielleicht hast du aber auch den Eindruck, Gott hat mir gesagt, ich soll Prediger werden oder ich soll auf eine Bibelschule oder Gott hat mir gesagt, das und das, was weiß ich, das und das Mädchen ist meine zukünftige Frau. Solltest du es nicht unbedingt dem Mädchen sagen? Solltest du zuerst vielleicht mit jemand anderem reden? Blöd ist, das eine Mädchen, wo 5 Typen auf sie zugekommen sind und gesagt haben, Gott hat mir gezeigt, du bist meine Frau. Das ist ziemlich lästig, oder? Fürs Mädchen. Also gut, ja, wenn sie schon verheiratet ist, ist ganz blöd, oder? Okay. Such dir jemanden, der dich gut kennt. Das kann dir eine grosse Hilfe sein, so Eindrücke zu verarbeiten. Manchmal kann die Stimme von unserem eigenen Herz, kann die Stimme vom Heiligen Geist gut nachmachen. Dani, kauf dir ein neues iPhone. Es ist für den Dienst. Es ist für den Dienst. Du brauchst ein neues iPhone für den Dienst. Oh Herr, danke. Oder? Und es tönt nicht wie mein Herz, es tönt so wie der Heilige Geist. Gott beletti. Es ist gut, also ich sage immer, wenn du verheiratet bist, red mit deinem Ehepartner drüber. Ich rede meistens mit meiner Frau drüber und da ist erstaunlich, wie gut sie die Stimme vom Heiligen Geist von meinem eigenen Herz kann unterscheiden. Meistens, wenn es um ein iPhone oder einen Computer oder so geht, sagt sie, es ist nicht vom Heiligen Geist. Also, red mit jemandem, der dich gut kennt. Was ist, wenn Gott jemand Drittem etwas über dich offenbart soll haben? Also, wenn jemand Fremdes auf dich zukommt und in dein Leben hineinredet und sagt, Gott hat mir etwas gezeigt. Und dann kommt irgendetwas. Wie sollst du mit dem umgehen? Ich glaube, dort spielt die Nähe, die jemand zu dir hat, ganz eine wichtige Rolle dabei, ob es ums Reden, ob es das Reden Gottes ist oder nicht. Ich bin sehr skeptisch mit prophetischen Eindrücken, wo wild fremde Personen mir gegenüber haben. Also da bin ich auch schon entzerrt gewesen, dass mich jemand gefragt hat, darf ich dir etwas Wort weitergeben? Und dann ist irgendetwas gekommen. Also da sage ich dann auch mal, weißt du, wenn Gott mir etwas sagen will, dann braucht er nicht dich dazu. Da bin ich bickelhart. Dann braucht Gott Menschen, die mir nachstehen. Meine Frau, meine Brüder in der Gemeindeleitung, die mich gut kennen. Ein guter Pastorenfreund, der mich gut kennt. Wo meine guten und schlechten Seiten kennt. Gott, der Familie geschaffen hat. Gott, der Gemeinde geschaffen hat. Gott, wo Freundschaft so wichtig ist in der Bibel. Ist es da wirklich so, dass Gott durch einen Wildfremden zu mir redet? Kann sicher sein. Ich will es nicht ganz ausschliessen. Aber ich bin sehr skeptisch. Versteht ihr mich? Okay? Missbrauch innerhalb der Prophetie. Ja. Das kann es sicher geben, aber ich denke, das ist ein Unterschied, ob jemand allgemein in einer Predigt etwas sagt und Gott braucht das prophetisch, oder ob ich direkt auf dich zukomme als Wildfremde und dir sage, Andrea, der Herr hat mir gezeigt, radadandadam, bla bla bla, da kommt etwas. Also wenn man dann Kuttelstutz ist und sagst, du weißt was, Dani, ist gut und recht, aber ich habe gute Freunde und die sind mit mir unterwegs, dann würde ich sagen, jawohl, hast recht, stimmt. So, da würde ich schon einen Unterschied sehen. Gut, gewisse Sachen lasse ich da einfach ganz schnell weg. Was ich als Missbrauch empfinde, da blendet ihr mal schnell aus, da die sind 4 Punkte und nicht 3. Blendet da mal schnell aus. Was ich als Missbrauch empfinde, ist, wenn jemand einfach so in dein Leben hineinredet mit dem Hinweis, Gott hat mir das und das gezeigt. Ich habe den Eindruck, mitunter passiert da immens grosser Schaden im Leben von Menschen. Da sage ich Vorsicht. Da finde ich, ist grosse Vorsicht geboten. Ich finde auch, im Blick auf das hörende Gebet, sind vorsichtig und zurückhaltend. Ich bin nicht gegen hörendes Gebet. Ich finde das etwas durchaus Gutes und Wertvolles. Aber ich finde, es braucht enorm viel Weisheit und Einfühlungsvermögen, wie man einen Eindruck weitergibt. Das ist ganz etwas anderes, ob ich sage, fragend. Zum Beispiel, Urs, ich habe das und das, was mir irgendwo auf der Seele brennt. Ich gebe es dir einfach einmal. Vielleicht ist es von mir, vielleicht ist es von Jesus. Ich weiß es nicht. Nimm es doch einfach einmal mit. Ob ich es so sage oder ob ich sage, Urs, Erstens, zweitens, drittens. So spricht der Herr. Versteht ihr? Sind da zurückhaltend? Also ich persönlich tue mich, auch wenn ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn ich ganz starkes Gefühl habe, Gott hat mir etwas gezeigt, werde ich immer, gerade vor der Gemeinde auch, werde ich immer sagen, ich habe den Eindruck, da ist dran. Und in 16 Jahren Prediger sein, habe ich das vielleicht zweimal der Gemeinde gesagt, ich habe den Eindruck, da legt Jesus den Finger auf etwas in unserer Gemeinde. Aber ganz, ich lasse sehr vieles offen, weil ich mir einfach nicht anmassen will, der grosse prophetische Guru zu werden, wo irgendwie, ja, es kann ja sehr schnell manipulativ werden. Gut, also so viel zum Thema Prophetie. Redet Gott auch heute noch? Auf jeden Fall, hoffentlich. Redet Gott prophetisch? Ja. Kann Gott durch Eindrücke reden? Ja. Redet Gott autoritativ in dein Leben hinein, durch irgendwelche wildfremde Leute? Ich bezweifle es. In mein Leben nicht. Ich will das schon gar nicht. Weil ich sage, Jesus, wenn du mir etwas willst sagen, ich habe genug Leute in meinem Umfeld, die mir näher stehen. Bitte brauch doch die, Herr. Also, wenn Gott prophetisch in mein Leben hineinredet, das ist jetzt kein Schmäh, das ist wirklich ernst, dann glaube ich vor allem durch meine Ehepartner. Vor allem durch meine Frau. Und auch durch meine Kinder, durch meine eigenen Kinder. Gut. Frage zum Thema Prophetie. Hat jemand den Eindruck? Jawohl. Jawohl. Das ist immer die Frage, was das bedeutet. Wenn du willst, dass mehr passiert hätte sollen sein, dann wird auch mehr passiert sollen sein. Wenn du willst, dass nichts soll passiert sein, ist nichts passiert. Da muss ich aber sagen, da ist sie nicht die Einzige. Also da sind wir genauso gefährdet, oder? Jetzt ist Leben live. Jetzt dann bekehrt sich kein Einziger. Ich weiß genau, was in der Gemeinde gesagt wird. Es hat sich gleich gelohnt. Es war gleich gut gewesen. Jesus hat es gleich gebraucht. Und ich denke, nein. Ah, für das ziehen wir da nicht auf. Ich will, dass Menschen zum Glauben finden, Herr. Da kann es einfach nicht sein. Und dann schimpfe ich, dann rufe ich raus und sage, wo ist das Problem? Aber man kann alles im Nachhinein schön reden. Und ich denke, die Gefahr ist bei sicher auch da gewesen, also bei Lakeland. Die Erweckungsbewegung wird bis heute in der charismatischen Szene schön geredet, bis am Bach runter. Mit alles entschuldigt. Todd Bentley hat Ehebruch begangen. Ja, da kann man so nicht sagen. Und der Herr hat jetzt halt das so geschenkt. Und da nimmt mir einfach schwer, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, Lakeland ist vorbei. Der Ort, aber die Bewegung quasi, die daraus rausgegangen ist, da hat sie mit dem gemeint, oder? Gut, Zeichen und Wunder. Zweiter Fokus. Wir finden im Neuen Testament zwei Gaben, die eigentlich Zeichen und Wunder betreffen. Das ist vor allem die Gabe von der Heilung und die Gabe vom Wunderwerk können tun. Die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen, Tote aufzuerwecken, den Naturgesetz widersprechende oder übergeordnete Taten zu vollbringen. Das ist die Gabe von der Heilung oder die Gabe vom Wunder können tun. Wichtig ist, also Beispiel, das wir haben, ist ganz sicher die Apostel sind ein Beispiel. Ein anderes Beispiel habe ich euch mitgebracht. Ich weiss nicht, kennt jemand von euch das Buch noch? Ich schwöre es bei diesem Kreuz, ich töte euch. Jawohl, ja, der Bücherwurm kennt es natürlich. Sonst kennt es niemand. Haben wir das in der Bibliothek oben? Haben wir das hier oben in der Bibliothek? Ah, okay, ah, sorry. Aber du bist beim Brunnen Bibelpanorama oder so, nicht? Ah, nicht? Okay, aber du lesest gern, gell? Also, ich habe gewusst, der Herr will mir etwas sagen. Gut. Also, wenn ihr es noch nie gelesen habt, das ist wirklich echt ein Buch, das ich euch empfehle. Ich schwöre es bei diesem Kreuz, ich töte euch. Der Bruce Olsen ist in den 70er Jahren, glaube ich, als Missionar unter einem Eindruck, Gott schickt mich in einen Stamm auf Südamerika, ist er dort hin. Und er hat gewaltige Sachen erlebt. Mit Wunder, wir haben ein anderes Beispiel heute Abend bringen, mit Zeichen, die passiert sind, im missionarischen Kontext. In einer ganz, ganz natürlichen, feinen, überhaupt nicht überschwänglich komische Art erzählt er von dem. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, das war eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe und gesagt habe, das nehme ich dir hundertprozentig ab. Ich nehme dir das ab. Weil es so gut, weil es so für mich so aufgegangen ist irgendwo. Also, wenn es um Wunder geht, ich denke, das ist sicher ein gutes Beispiel. Also, wichtig ist sicher die Feststellung, dass man neben den Apostel praktisch keinen Bericht über Wunderbegabte in der Kirchengeschichte haben, die auch nur annähernd an das ankommen, was die Apostel gemacht haben. Menschen auferwecken, andere sind mit dem Tod geschlagen worden, Hananias und Sapphira. Elimas ist mit Blindheit geschlagen worden. In der Apostelgeschichte, so Sachen haben wir fast nicht in der Kirchengeschichte. Wenn Wunderberichte vorliegen, dann vor allem stammen es vor allem aus dem missionarischen Kontext. Immer wieder kommt auch die Aussage, in der Ephesus fehlt etwas, weil wir die Gabe von den Wunderwirkungen nicht kennen. Also die Aussage würde ich so ganz stark in Frage stellen. Auch unter Charismatikern gibt es die Gabe nicht öfter als bei uns. Kennt ihr jemanden im Raum Thun in einer charismatischen Gemeinde, die Wunder tun kann? Kennt ihr jemanden? Jemanden, wo Menschen mit Blindheit geschlagen werden, jemand, der Brot vermehren, Fisch vermehren, irgendetwas vermehren, Tote auferwecken. Also anscheinend gehen in der charismatischen Gemeinde auch nicht mehr Post ab als bei uns diesbezüglich. Da ist es so, tatsächlich. Es scheint, als ob die Gabe der Wunderwirkungen vor allem im missionarischen Kontext vorkommen. Weil dort haben wir Bericht von dieser Gabe. Im missionarischen Kontext. Oft, aber auch dort nicht als ständige Gabe, sondern eher punktuell. Es sind oft Situationen, wo es, man sagt dem, in der Missiologie sagt man dem, der sogenannte Power Encounter. Es kommt zu einer Situation, wo der Missionar und zum Beispiel der Medizinmann aufeinander prallen. Da ist jemand, zum Beispiel, der Missionar führt jemanden zum Glauben und die Person stirbt. Und da bist du natürlich als Missionar bist natürlich leid. Du stehst blöd da, oder? Weil ausgerechnet der sich bekehrt hat bei dir, stirbt. Macht sich nicht so gut. Als Werbeträger nicht unbedingt gerade so cool. Dann kommt der Schamanist oder dann kommt der Medizinmann und sagt natürlich, ey, habt ihr gesehen, da ist doch alles ein Zeichen mit dem Jesus, ey. Und jetzt ist der Power Encounter da. Was machst du jetzt als Missionar? Wir haben x Berichte von Situationen, wo ein Missionar nachher betet und tatsächlich jemand aufersteht. Jetzt sagt er, du bist weich, Dani, glaubst du das wirklich? Ja, glaube ich. Oder wo jemand krank wird und er wird nicht geheilt durch den Schamanist oder den Medizinmann, kann den nicht heilen. Und der Missionar betet mit ihm und der steht auf und ist gesund. Das ist im missionarischen Kontext etwas, was immer wieder passiert. Darum glaube ich, dass die Gabe auch heute noch gibt. Übrigens auch wieder Bruce Olsen eine Situation. Sie haben mit einem Mann von den Motilonen mit dem Indianer, der hat sich den Rücken verletzt. Das Spital hat gesagt, er muss 3 Monate liegen. Der Mann hat gesagt, ich kann nicht 3 Monate liegen, ich verzweifle. Es geht nicht, man muss vorstellen, einer, der sonst immer voraus ist, immer in Bewegung. Dann geht der Bruce Olsen mit einem von den Motilonen an und sagt, du, in der Bibel steht, man soll Öl salben mit Öl und soll beten über dem und Jesus kann gesund machen. Und die zwei gehen zu dem Mann und stehen vor dem Krankenbett. Der Bruce Olsen als Missionar hat das Ölfläschchen in der Hand und sagt, shit, ich weiss überhaupt nicht, woher ich das Öl jetzt tun soll. Woher soll jetzt das Öl? Noch nie gemacht. Keine Ahnung, oder? Dann haben sie irgendwie gefunden, ja, es spielt ja nicht so eine Rolle, wir schmieren einfach irgendwo, oder? Haben da mal irgendwo drauf geschmiert. 3 Tage später gehen sie schauen, ins Krankenzimmer. und sehen gerade noch, wie der Kranke am Fenster steht. Und wo die Türen aufgeht, schlüpft er ganz schnell unter die Bettdecke. So quasi ganz, oh, jetzt haben wir die verwünscht, ich bin aufgestanden, oder? Der Olsen und sein Kollege sagen, ums Himmels Gottes Willen, du darfst nicht aufstehen, du bist krank. Und er sagt, ja, ich weiß schon, aber ich halte es einfach nicht aus im Bett. Und überhaupt, im Gespräch merken die, der fühlt sich gar nicht mehr krank. Sie ordnet das Röntgenbild an, alles ist gut. Ja, was sagst du da? Halleluja, oder? Schön. Jesus macht gesund. Das glaube ich wirklich. Die Frage ist natürlich, warum erleben wir im Jahr 2013 in unserer Kultur keine Heiligen mehr? Oder warum erleben wir nicht mehr Heilige? Ich habe vielleicht ein paar Erklärungen, wenn ich mir das erkläre. Erstens glaube ich, die medizinische Versorgung in unseren Tagen ist einfach ganz anders als zur Zeit der Apostelgeschichte. Natürlich gibt es auch heute noch schreckliche Krankheiten, wo man dringend Heilung bräuchten. Aber wir müssen einfach zugeben, einfach rein von dem, was medizinisch möglich ist, uns geht es viel besser als den Menschen in der Urgemeinde. Das denke ich effektiv. Und ich will Jesus nicht vorschreiben, ob er durch ein Gebet muss heilen oder ob er durch ein Antibiotika muss heilen. Ich glaube auch, dass da Gott uns auch Gaben gegeben hat und Fähigkeiten gegeben hat, auch mit dem Verstand Sachen die Welt auch zu erforschen. Also, wenn jemand das fiebersenkendes Teli trinkt, dann sagt er vielleicht noch schneller, Jesus hat mich gesund gemacht. Wenn er ein Paracetamol nimmt und das Fieber sinkt, ja, dann ist es einfach nur die Medizin gewesen. Nicht Jesus. Ja, das ist Blödsinn, oder? Also ein Fieber, ein Brennnesseltee ist genauso Medizin und Chemie, wenn er so wendet. Also ein Stoff, der wirkt, wie ein Paracetamol oder ein Ibuprofen. Zweitens, die Bibel selber scheint uns eine Abnahme von der Zeichentätigkeit zu zeigen. Auch in der Bibel sind Menschen krank geblieben. Der Trophimus, Paulus hätte ihn anscheinend nicht können heil gesund machen. Er sagt, Trophimus musste ich krank in Milet zurücklassen. Er hätte ihn nicht können heilen. Epaphroditus war krank. Timotheus sagt Paulus, trink jeden Tag ein bisschen Wein. Da freut Walliser unter uns natürlich besonders, dass da in der Bibel steht. Heute würde wahrscheinlich der Paulus nicht mehr sagen, trink Wein. Heute würde er vielleicht sagen, nimm vielleicht einmal ein Baldrian oder etwas, das den Magen ein bisschen beruhigt, wo vielleicht die Säure ein bisschen nimmt. Oder würde vielleicht sagen, solltest du weniger Kaffee trinken oder irgend so. Auch der Paulus selber nimmt man stark an, dass er krank war. Also auch in der Urgemeinde hat es Menschen gegeben, die krank waren und krank geblieben sind. Die Gabe von der Heilung zu haben, bedeutet nicht immer in jedem Fall Erfolg zu haben. Das ist nicht so. Wenn jemand hier in diesem Bereich eine Gabe hat, glaube ich nicht, dass der einfach so macht. So quasi, wenn du krank bist, geh zur Ursula. Ah, Ursula, ich habe so Kopfweh. Halleluja! Ursula hat wieder Kopfweh. Halleluja! Ursula hat immer noch Kopfweh. Ja, solltest du vielleicht weniger saufen, dann hättest du weniger Kopfweh. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist nicht einfach immer einfach so. Das funktioniert nicht so. Auch die Kirchengeschichte. Bestätigt den Abnahme der Wundertätigkeit. Bereits der Augustinus hat 392 nach Christus geschrieben, Wunder sind eher selten. Der Chrysostomus, der Grossprediger vom 4. Jahrhundert, hat sich mahnend geäußert und hat gesagt, behaupte nicht, Wunder geschahen damals nicht, weil sie heute nicht geschehen. Also auch in seiner Zeit hat es anscheinend nicht mehr so viel Wunder gegeben. Der Isidor von Pelusium, 14. Jahrhundert, sagt, wahrscheinlich passieren darum kein Wunder mehr, weil unser Leben nicht dem Leben der Apostel an Bedeutung entspricht. Es scheint tatsächlich so zu sein, als ob mit dem Tod der Apostel und denen, die durch sie zum Glauben gekommen sind, die Zeichentätigkeit abgenommen hat in der Kirchengeschichte. Interessant ist, je mehr das Christentum verwässert worden ist, desto grösser ist die Wundererwartung der Leute geworden. Im Mittelalter hat man jedem römisch-katholischen Heiligen Wunder zugeschrieben. Je weiter sich die Menschen von der Bibel entfernt haben, desto grösser ist die Erwartung geworden, dass übernatürliches Wunder passiert. Ich glaube, heute leben wir in einer Zeit, die dem ganz ähnlich ist. Die Leute sind weit weg von der Bibel. Und was passiert? die Esoterik boomt wie noch nie. Sie boomt wie noch nie. Wenn ich, also ich denke heute, was die Leute sie zum Teil bereit sind zu glauben, dass ein Wunder passiert, da geht auf keine Kuhhaut. Warum? Ich denke, zu einem grossen Teil, weil sie den Bezug zu Jesus und seinem Wort auch verloren haben. Das denke ich wirklich. Die Lehre, Christen haben das Anrecht auf Heilung, ist eindeutig falsch. Das kann man von der Bibel her deutlich sagen. Auch in der Urgemeinde hat es Leute gegeben, die gestorben sind, die nicht wieder auferweckt worden sind. Manchmal verherrlicht der Krankheit oder unseren Tod Gott mehr, als ein Wunder wird tun. Die Ueli Jungen, einige von euch kennen ihn vielleicht, war Prediger in Sulgen. Ist jetzt mit dem Benny zusammen in Altstädte, genau. Er lebt seit über fast 20 Jahren mittlerweile wahrscheinlich etwa. Hat er eine schwere, unheilbare Krankheit. Ich mag mich erinnern, wo die Krankheit frisch diagnostiziert worden ist, hat man das drinne gar gesagt bei uns in der Gemeinde. Wir sind hier als Jugendliche, so in eurem Alter sind wir da geguckt. Und dann hat der Gust uns gesagt, dass der Ueli ihm gesagt hat, Gott hat hier meine Krankheit in meiner Gemeinde Sachen möglich gemacht, die Jahre vom Predigen nicht vermacht haben. Das hat mich hier wahnsinnig getroffen. Gott hat durch meine Krankheit Sachen in Bewegung gesetzt in meiner Gemeinde, wo ich jahrelang dafür predigt habe, es ist nichts gegangen. Und jetzt durch meine Krankheit bewegt sich da. Das glaube ich wirklich auch. Auch Krankheit kann Jesus verherrlichen. Die Frage ist, erleben wir wirklich, ja, Zeichen und Wunder verleihen dem Evangelium auch nicht notwendigerweise mehr Autorität. Der Glaube kommt immer noch aus der Predigt. Die Frage, die ich habe, ist auch, ob wir tatsächlich keine Heiligen mehr erleben. Also das glaube ich dann gar nicht, dass wir keine Heiligen mehr erleben. Ein Beispiel haben wir, glaube ich, jetzt gerade von jemandem hier in der Gemeinde, oder, der gesund worden ist. Der Heinz, jawohl. Ich denke auch an andere Situationen, wo ich weiss, da sind Leute einfach gesund worden. Aber oftmals sehr unspektakulär. Sehr unspektakulär und unscheinbar. Meine Frage ist vielmehr, ob die Zeichen, die man in der charismatischen Gemeinde oft findet, ob die wirklich übereinstimmen mit dem und an einer kritischen Überprüfung standhalten. Dass ich muss sagen, wenn da von 800 Leuten die Rede ist, die gesund worden ist, und nicht ein einziger Fall kann im Nachhinein von einer unabhängigen Fernsehstation dokumentiert werden. Wisst ihr, wenn es 4 wären, die gesund worden sind, und wir finden keinen von diesen 4, muss ich sagen, dumm gelaufen, gell? Die 4 sind halt einfach nicht mehr rum. Aber 800! Und nicht einer ist auffindbar! Peinlich. Das ist komisch. Die Feststellungen bedeuten nicht, dass Gott auch heute nicht noch Wunder und Zeichen könnte tun. Wir dürfen uns den Glauben, ah ja, das ist vielleicht auch noch wichtig, aufs Ende der Zeit wird unsere Zunahme von Zeichen prophezeit, aber die werden nicht Jesus zugeschrieben, sondern die Bibel sagt, es wird die Zeichen und Wunder werden wieder zunehmen, aber passet auf, woher die kommen. Nicht alles, wo Gott draufsteht, ist auch Jesus drin. So in dem Stil. Gott heilt auch heute noch. Den Glauben will ich mir nicht rauben lassen. Aber Gott heilt souverän. So wie er will. Und nicht so, wie wir es uns wünschen. Ich weiß nicht, darf ich etwas erzählen, vielleicht Elsbeth, von dem, was du mir geschrieben hast, kurz. Ja, wir haben kurz miteinander geredet, Elsbeth und ich, am letzten Sonntag. Wir wünschen uns alle, dass Elsbeth paff, gesund wäre. Muskeln hat wie ein Bär und stark wäre und keinen Rollstuhl mehr bräuchte. Das ist nicht passiert. Vielleicht passiert es noch, ich weiß es nicht, aber bis jetzt ist es nicht passiert. Aber gleich sagt sie, sind Wunder passiert in ihrem Leben. Also du hast bis vor einem halben Jahr, glaube ich, nicht mehr können laufen, gell? Ja. Überhaupt nicht. Und jetzt heute Abend bist du zu Fuß da. Du wirst jetzt nicht können dreimal um den Turm laufen, oder? Für das reicht es nicht. Aber du kannst wieder laufen. Für dich ein Wunder. Ich denke für mich auch, dass das möglich ist. Auch die Sache mit dem Essen. Also ich könnte jetzt Elsbeth nicht einladen für einen Siebengänger. Das geht nicht. Aber dass sie überhaupt schon wieder etwas essen kann, das ist ein Wunder. wenn wir so Situationen haben, dürfen wir doch nicht einfach hingehen und sagen, bei uns gibt es keine Heiligen. Das ist nicht richtig. Mal, es passieren auch bei uns Sachen. Nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Aber sicher so, wie es Jesus will. So, wie er will. Nicht so, wie wir wollen. Manchmal bleibt Krankheit aber auch ungeheilt, führt aber zum Heil. Madeleine Bütschi ist jetzt nicht da, aber die von euch, die am 8. September im Gottesdienst waren, sie hat hier erzählt von einer Freundin, die an Krebs erkrankt ist. Mögt ihr euch erinnern, die da waren? Die Freundin war nicht gläubig, ist an Krebs erkrankt. Und Madeleine hat sie begleitet und hat dürfen erleben, wie die Frau zum Glauben gefunden hat. Sie ist nicht gesund worden. Sie ist nicht geheilt worden. Aber sie hat zum Heil gefunden. Manchmal ist auch da ein Weg. Gut, habt ihr Fragen zum Thema Zeichen und Wunder? Ja. Aha, pardon. Ich habe Miriam angeschaut. Ja, willst du zuerst was? Ja.
Die missionale Bewegung, die im Moment auch sehr stark ist, seit Reich Gottes bereits auf dieser Welt.
Jawohl.
Jesus ist auch gekommen und hat gesagt, ihr werdet noch grösser
tun. Jawohl.
Das ist ja oft auch so von Bewunder, grösser gleich.
Mehr Wunder, mehr Heilige.
Mehr
ja.
Heilig, Reich Gottes, wo schon aufgerichtet wird. Und dann meint man oft sichtbar.
Mhm.
Nicht nur so das Reich Gottes in den Menschenherzen.
Mhm.
Kannst du noch etwas dazu sagen? Weil die pushen
ja
da relativ stark.
Ja.
Ich sage, dort, wo heute Menschen zum Glauben kommen, ist automatisch auch heilig, ist automatisch auch
ja
Wunder, also die mitfolgenden Zeichen, wie bei Jesus.
Jawohl. Kompletter Kabis, Quatsch mit Soße. Gequirlte Seich, würde ich sagen, ist da, was die da rauslösen. Sorry, das stimmt einfach hin und vorne nicht. War noch nie so, ist auch nie so. Aber, wo ich würde übereinstimmen mit ihnen, wäre, ich will erwarten, dass Jesus auch heute noch etwas tut. Und ich glaube, da ist da, was an Positivem aus dem überschwappt zu uns, wo wir uns hinterfragen oder wo ich jetzt den Anticharismatiker müsste sagen. Also ein Jesus, der gar nichts mehr tut, will ich nicht. An den glaube ich auch nicht. Wenn es nur noch Gott Vater, Gott Sohn und das Heilige Wort gibt, dann steht die Falschdreieinigkeit. An die glaube ich nicht. Ich glaube an Gott Vater, Gott Sohn und an den Heiligen Geist, der Wunder tut, auch heute noch. Aber ich glaube, dass man sagt, heute, dort, wo Jesus ist heilig. Dort, wo Jesus ist, geht die Post ab. Dort, wo Jesus ist, dort kommt alles gut. Da muss ich einfach sagen, das stimmt nicht mit der Bibel überein. Auch in der Apostelgeschichte nicht. Ich bringe euch ein Beispiel Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 12. Apostelgeschichte 12, 1-17. Das ist die Geschichte, wo der Petrus im Knast ist und die Gemeinde betet für ihn. Und dann macht es wusch und ein Engel kommt und der Petrus wird frei. Und alle rufen Halleluja, wow, Gott ist gut, Gott ist super, dort wo Gott ist, dort ist Freiheit. Da wäre die Predigt, oder? Aber am Anfang vom Text heißt es, um jene Zeit legte Herodes der König Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert umbringen. Ich nehme schwer an, dass der Petrus sich auch gefragt hat, warum komme ich frei? Und der Jakobus ist tot. Wenn wir jetzt den Jakobus könnten fragen, Jakobus, erzähl mal, oder? Dort, wo Jesus ist, ist immer Post, geht immer Post ab und ist immer alles cool. Dann würde Jakobus sagen, ja, komisch. Also bei mir war es nicht so gewesen. Mich haben sie einfach umgebracht, einfach so. Und ein Haufen von meinen Kollegen, die haben es misshandelt. Von Paulus heisst es, er hat etliche verfolgen lassen, er hat in die Tötung von ihnen eingewilligt. Erzählt einmal jemandem, der jetzt im Südsudan lebt oder in Korea lebt oder so, erzählt dem mal, wo Jesus ist, kommt alles gut. Die würden euch schön die Kappe putzen. Da können wir verwöhnte Westler sagen. Wir, die in der sicheren, schönen Schweiz leben, wo es uns gut geht. Aber erzählt da irgendjemandem, der in einem Land lebt, wo Verfolgung ist. Ja. Es ist einfach nicht wahr, ja. 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 Und da muss ich euch schon sagen, ich kann euch auch erklären, warum das bei einem Wolfgang, bei einem Reinhard Bonnke und so bei diesen grossen Wohlstandsevangelisten, warum das bei denen so viele Leute zum Glauben kommen in Afrika. Das ist völlig klar. Wenn ich dort gehe predigen, wenn ich mit dem Mercedes vorfahre und diesen Leuten dort sage, schaut doch, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du reich und gesund. Willst du Jesus annehmen? Das ist mir auch klar, was die Leute sagen. Ja, natürlich. Aber was passiert nachher? Wo sind die Leute nachher, wenn sich die Erwartungen nicht erfüllen? Von dem redet niemand. Darum, heute, wer war jetzt das gewesen? Weiss nicht mehr, ganz ein bekannter Theologe, der sich enorm stark gegen das Wohlstandsevangelium gewehrt hat und gegen die Bewegung gewehrt hat und gesagt hat, das ist nicht richtig, das ist gequirlte, was weiß ich was. Das ist aber nicht richtig, das ist, und da wäre ich putzig, da wäre ich verrückt. Nein, das ist nicht fair. Das ist all denen gegenüber nicht fair, die krank bleiben und treu ihren Weg mit Jesus gehen und überhaupt nicht weniger glauben als mir. Das ist denen gegenüber nicht fair. Wenn man einfach sagt, wo Jesus ist heil, heilig. Das glaube ich nicht. Okay, jetzt Miriam, du hast etwas fragen. Mhm. Jawohl.
Was sagt ihr? Also wir hoffen sie. Sie ist theoretisch in Praxis vielfach.
Was sagt ihr, wenn ihr nach 2 Jahren Rückfall hat? Dann sagen wir, wir sind alle traurig, dass es so ist, wie es ist. Und wir haben uns geirrt. Wir haben uns geirrt, tut uns leid. Okay. Ist ein Fehler gewesen. Aber das muss man. Das muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, wir würden, also so... Ich rede jetzt mal für dich auch. Ich glaube, kein von uns würde sagen, der Heinz ist geheilt, Halleluja, ist alles cool und gut, oder? Sondern wir sagen, im Moment sieht es sehr gut aus. Wir denken, da hat Jesus wirklich eingegriffen. Aber wir sind nicht die, die jetzt sagen, das ist ein Fakt, er ist geheilt. Weil wenn er wirklich geheilt wäre, dann müsste er wirklich auch verheben.
Und das wird ihm auch zugestanden. Und ich denke, es ist ein grösseres Wunder, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Selbst wenn man nicht gewusst, dass er geheilt wird. Aber das ist für mich noch etwas grösseres Wunder, also wie er die Krankheit übertragen und jetzt auch das erlebt hat. Aber er sagt auch, Rückfall ist gleich ernst, fast wie nicht möglich. Aber während etwas, aber vielleicht steht er etwas ganz anderes mit 2 Jahren oder so, oder?
Genau.
Und für alles andere muss ich nicht jetzt irgendwie eine Prognose
geben. Genau, und statt jetzt einfach kritisch daneben zu stehen und zu sagen, ja, hat dich Jesus wirklich geheilt oder so, würde ich lieber sagen, ich freue mich einfach an dem, was jetzt ist. Und da bin ich sehr kindlich. Da freue ich mich dann einfach und denke, schön, ich freue mich mit dir. Aber ich glaube, das Spannungsfeld, also du hast ja von dem Reich Gottes jetzt schon auf dieser Welt, oder das ist ein Spannungsfeld. Die Bibel redet von vollkommenem Heil, von Wiederherstellung, von alles ist gut. Aber das, wir gehören schon in das Reich, aber wir sind jetzt noch da. Wir haben es schon, aber sind es gleich noch nicht. Das Spannungsfeld, in das sind wir reingestellt. Mit dem müssen wir leben. Mit dem müssen wir leben. Und etliche von uns, also wenn ich jetzt, kommt mir gerade in den Sinn, wenn ich dich sehe, Heidi, oder mit eurem Bübel, den ihr gehabt habt. Das ist genau das Gleiche. Ich nehme an, ihr habt auch gebetet, auch gehofft, auch geglaubt. Und es ist gegangen, wie es gegangen ist. Wir haben das nicht in der Hand. Wir können den Himmel nicht auf die Erde zwingen. Das geht nicht. Und dort, wo man es probiert, ist einfach nicht gut. Gut, okay, also. Letztes Thema. Zungenred. Mögt ihr noch? Oder wir können es auch ganz kurz machen, 2-3 Sätze, oder? Ja, Annelies. Ja, können wir mal eine halbe Minute Fenster auf tun. Die, eins wollen rauchen, sollen eins rauchen. Ja, 3 Punkte, aber gut. Fokus Sprachenrede. Von allen Gaben, die uns heute sicher am spektakulärsten entgegenkommt. Oftmals aber vielleicht auch.